Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, und an das Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Liebe Geschwister, wie wir bereits gesehen haben, war es dem Apostel Petrus ein großes Anliegen, die Gläubigen, an die er seinen Brief schrieb, in ihrem Glauben an die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums zu festigen. Das war bereits sein Anliegen bei der Verfassung seines ersten Briefes. Am Ende, im 5. Kapitel des ersten Briefes, schreibt er: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Als ein guter Unterhirte ist es dem Apostel Petrus wichtig, die Gläubigen an die Wahrheiten zu erinnern, die ihnen ja bekannt waren und die ihnen eine Quelle der Kraft waren, in einer Zeit, in der sie um Jesu willen viel zu erdulden hatten. Dabei dachte er auch an die Zeit nach seinem Tode und wollte ihnen ein geistliches Vermächtnis hinterlassen, auf das sie immer wieder, auch ohne seine leibliche Gegenwart, zurückgreifen konnten, wie er in seinem zweiten Brief schreibt. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, also in meinem Leibe, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit, auch nach meinem Hinscheiden, im Gedächtnis behalten könnt. Zu diesen Wahrheiten, von denen Petrus hier spricht, gehörten als erstes der überaus kostbare, wertvolle Glaube, durch den wir an der uns zugerechneten Gerechtigkeit Gottes in Christus teilhaben. Ferner die sich daraus ergebende praktische Heiligung in der Nachfolge Jesu und die lebendige Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, bezeugt durch die alttestamentlichen Propheten und die Apostel. In Kapitel 2 seines Briefes befasst er sich mit dem wichtigen Thema der Irrlehrer und ihrem verderblichen Einfluss. ein außerordentlich bedeutsames Thema, das auch im Judasbrief aufgegriffen wird. Ihr solltet dieses Kapitel einmal zu Hause durchlesen. Die zentrale Aussage in diesem Kapitel 2 finden wir im 9. Vers. Da heißt es, der Herr weist die Frommen aus der Versuchung zu erretten, aus der Versuchung zum Abfall, wozu die Irrlehrer die Gläubigen verleiten wollten. Der Herr weist die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen. Ein sehr tröstliches Wort auf der einen Seite, ein ernstes Wort des Gerichtes, gerade auch im Blick auf unsere verführerische Zeit, auf der anderen Seite. Nun geht es dem Apostel Petrus im 3. Kapitel seines 2. Briefes noch einmal um die Wiederkunft Jesu, über die er bereits im 1. Kapitel geschrieben hat, um ihren lauteren Sinn zu erwecken. Es handelt sich dabei nicht um irgendwelche Randfragen, Randwahrheiten, die nicht heilsentscheidend sind, bei denen es in der Gemeinde Jesu unterschiedliche Meinungen geben kann. Solche Randwahrheiten sind nicht unwichtig. Alles, was in der Bibel geschrieben steht, ist wichtig. Aber sie sind eben keine zentralen Wahrheiten, die darüber entscheiden, ob wir selig werden oder verloren gehen. Sie sind nicht heilsentscheidend. Im Unterschied zu diesen zentralen Wahrheiten der Heiligen Schrift, von denen Petrus hier redet. Werden solche zentralen Wahrheiten geleugnet, also Glaubensgerechtigkeit, Heiligung und Wiederkunft unseres Herrn Jesus, diese lebendige Hoffnung, die die Gemeinde Jesu haben darf, auf sein Kommen, das zweite Kommen Jesu in diese Welt, in Macht und Herrlichkeit. Werden solche zentralen Wahrheiten geleugnet, so verleugnet man gleichzeitig Christus als Erlöser und Herrn, wie wir es auch lesen in diesem 2. Kapitel, wo es um die Irrlehrer geht. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk damals in Israel, immer wieder diese Auseinandersetzung der wahren Propheten eines Jesaja, Jeremia und wie sie alle geheißen haben, mit den falschen Propheten. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch, also in der Gemeinde Jesu, sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen, und jetzt kommt es, und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Verleugnen also die Erlösung durch das Blut Jesu. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Um die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zum Abfall zu erretten, bedarf es der ständigen Erinnerungen, um ihren lauteren Sinn zu erwecken, so heißt es hier. Das heißt, um geistlich lebendig, geistlich wach zu bleiben in einer Zeit, in der das Evangelium, das Wort Gottes, so stark angegriffen wird. Wie leicht kann es dahin kommen, dass man in der Gemeinde Jesu schläfrig wird und die Freude an dem, was Gott in Christus für uns getan hat, kaum noch spürbar ist. Ein warnendes Beispiel dafür ist der Zustand der Gemeinde zu Laodicea, Offenbarung Kapitel 3, deren einzelne Gläubige es zu Wohlstand gebracht hatten. Es war also keine Gemeinde, die materiell arm war. Äußerlich hatten sie es zu Wohlstand gebracht. Und die der geistlichen Gemeinschaft mit ihrem Heiland nicht mehr viel Freude abgewinnen konnten. Sie brauchten unbedingt eine Erweckung, eine Belebung. So brauchen auch wir immer wieder aufs Neue eine Belebung durch Gottes Wort. Und das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes, der Psalmist betet, Psalm 85, willst du uns nicht wieder beleben, erquicken, beleben, wachrütteln, dass dein Volk sich über dich freuen kann, das ist das Entscheidende, dass wir uns über Jesus und sein Heilswerk freuen können, über unseren himmlischen Vater, über all die Herrlichkeiten des Wortes Gottes. Es werden herrliche Wahrheiten verkündigt, so heißt es in einem der Psalmen, auf Zion, das heißt im Volke Gottes. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann und die Wahrheiten, die herrlichen Wahrheiten, die uns mitgeteilt werden im Wort Gottes? Dieses Gebet des Psalmisten sollte auch unser Gebet sein. Oder sind wir der Meinung, wir hätten es nicht nötig, so zu beten? Die brauchten das nicht. Meinen wir nicht, dass es in der Gemeinde Jesu in unserer Zeit auch Stimmen gibt, die von einem Verkündiger fordern, sagen Sie uns doch bitte, wie wir mit den Problemen unseres alltäglichen Lebens klarkommen können, statt uns immer wieder mit den Themen der Glaubensgerechtigkeit, der Heiligung und der Wiederkunft Jesu zu langweilen. Ich wurde erinnert an Pastor Busch, zu dem ein junger Mann kam und genau dieses Problem hatte. Sie sprechen von den großen Wahrheiten der Heiligen Schrift. Kreuz, Auferstehung Jesu. Sagen Sie uns doch viel lieber, was wir zu tun haben im alltäglichen Leben, im Umgang mit den Eltern, im Umgang mit den Finanzen und so weiter. Nun, Pastor Busch war, wie auch der Apostel Petrus, offensichtlich nicht dieser Meinung. Petrus ging es darum, die großen Wahrheiten des Evangeliums zu verkündigen, um die Gläubigen auf dem rechten Kurs zur ewigen Herrlichkeit zu halten und sie vor Irrwegen zu bewahren. Und nachdem er noch einmal auf die Notwendigkeit der Erinnerung an die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums hingewiesen hat, kommt er nun auf den Angriff auf die Hoffnung der Christen auf das Wiederkommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit zu sprechen. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Ihr sollt das wissen. Ich will euch darüber nicht im Unklaren lassen. Ich will euch reinen Wein einschütten und euch nicht sagen, das Leben eines Christen sei ein Spaziergang durch diese Welt. Im Gegenteil, es ist mit viel Kampf verbunden. Und wir sollten auch ehrlich und aufrichtig den Leuten gegenüber sein und ihnen nicht weismachen, dass das Leben mit dem Herrn Jesus ein Leben im ständigen Sonnenschein ist. Im Gegenteil, die Gemeinde Jesu damals hatte viel zu leiden, viel zu erdulden. Und das wird auch bei uns mehr und mehr der Fall sein. Und wir haben schon mal darauf hingewiesen, dass Verführung eigentlich viel gefährlicher ist. Und die haben wir hier bei uns, in unseren westlichen Ländern, als Verfolgung. Oftmals merkt man gar nicht, und das ist ja das Spezielle an der Verführung, dass man verführt wird oder verführt werden soll durch irgendwelche Aussagen, irgendwelcher Irrlehrer. Also, Sie sollten es wissen, Sie sollten darüber in Kenntnis gesetzt werden. Siehe, ich habe es zuvor gesagt, euch gesagt, sagt der Herr Jesus in seiner sogenannten Endzeitrede. Ich habe es alles zuvor gesagt. Es soll euch nicht befremden. Ihr sollt nicht überrascht sein, wenn euch solche Dinge begegnen, wie hier zum Beispiel, dass Spötter auftreten werden, voll Spott, und die das Kommen des Herrn Jesus Christus in diese Welt einst verleugnen. Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um einen Angriff auf Gottes Wort, auf das Wort der Bibel. Bis in unsere Zeit ist das der Fall. Wir sprechen von der sogenannten historisch-kritischen Methode, wo die Bibel zerpflückt wird im Blick auf das, was unsere Vernunft duldet und was sie nicht duldet. Die Vernunft steht über dem Wort Gottes. Unser Verstand, natürlicher Verstand. Nicht, dass wir den Verstand an der Garderobe ablegen müssen, wenn wir hier zum Gottesdienst kommen. Ich denke, das ist uns allen klar. Geistliche Wahrheiten laufen immer wieder über den Verstand und weniger über das Gefühl. Aber der Verstand, unser Verstand, die Vernunft steht nicht über dem Wort Gottes, sondern umgekehrt, muss sich unter das Wort Gottes demütigen und beugen. Angriff also auf Gottes Wort. Bereits der 16. Vers in Kapitel 1 lässt vermuten, dass es solche gab, die die Botschaft vom Kommen des Herrn für ein Märchen hielten, für einen Mythos. Da schreibt Petrus, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Ich füge jetzt einmal den Klammern hinzu, wie etliche meinen, ja? Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Also zum Zeugnis der alttestamentlichen Propheten, die von Gott gesandt waren, nicht um das zu verkündigen, was sie sich selbst ausgedacht hatten, sondern Gottes Wort. Zu diesem Zeugnis der alttestamentlichen Propheten kam nun noch das Zeugnis der Apostel, die Augenzeugen der Herrlichkeit Jesu waren auf dem Berg der Verklärung. Davon spricht Paulus hier in diesem Abschnitt. Also es gab damals solche, die sagten, das stimmt alles nicht, das sind ja lauter Märchen, da will man uns irgendetwas vormachen. In den letzten Tagen, die sich ja vom ersten bis zum zweiten Kommen des Herrn erstrecken, würden vermehrt solche Spötter auftreten, voll des Spottes im Blick auf die Botschaft von der Wiederkunft Jesu. Wir müssen uns einfach damit abfinden, ihr Lieben, dass diese Welt nicht besser wird. Nicht wahr? Sie reift mehr und mehr aus zum Gericht. Die Ungerechtigkeit, so prophezeit Jesus selbst, wird Überhand nehmen in dieser Welt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Das gehört unbedingt zusammen. Also es wird nicht besser werden. Und manche missverstehen das Gleichnis des Herrn Jesus vom Sauerteig dahingehend, dass sie meinen, bis zur Wiederkunft Jesu würde die ganze Welt vom Evangelium durchdrungen sein. Und das ist ein nicht ungefährlicher Irrtum. Wir stecken mittendrin in dem großen Abfall vom Evangelium. Das Wort Gottes ist rar geworden in unserem Lande. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Moralpredigten, sondern ich spreche vom Evangelium. Das ist rar geworden in unserer Zeit. Wahrscheinlich nicht oder sicher nicht nur in unserem Land, sondern insgesamt in dieser Welt. Auch wenn es Gott gefällt, noch manchen aus dieser Welt zu sich zu ziehen, zu erretten, zum ewigen Leben. Diese Leute, die so voll Spott waren im Blick auf die Lehre vom Kommen, vom Wiederkommen des Herrn, waren offensichtlich solche, wie die, von denen Petrus im zweiten Kapitel spricht, die einmal der Gemeinde Jesu sehr nahe gestanden hatten. Ja, die sich selbst dazu hielten, aber inzwischen den Weg der Wahrheit verlassen hatten und nun zu entschiedenen Gegnern der apostolischen Verkündigung geworden waren. Das sind die Schlimmsten. Ne? Die Schlimmsten sind nicht diejenigen, die nie etwas vom christlichen Glauben gehört haben, das Evangelium noch nie gehört haben, sondern die Schlimmsten sind diejenigen, die nahe dran waren, die sich selbst für Christen hielten eine Zeit lang und dann die Wahrheit verlassen haben, die gar nicht echt waren, im Grunde genommen gar nicht echt waren von Anfang an. Ja? Das sind die schlimmsten Widersacher. Diese Leute hatten für die Wahrheit und haben für die Wahrheiten des Evangeliums inzwischen nichts anderes mehr übrig als Spott. Sie kritisierten die Wahrheiten des Wortes Gottes, wie viele in unseren Tagen, statt sich selbst vom Wort Gottes kritisieren zu lassen. Darum geht es, ne? Wir haben das Wort Gottes nicht zu kritisieren. Es ist über jede Kritik erhaben. Aber wir haben uns selbst vom Wort Gottes kritisieren zu lassen. Das Problem liegt nicht in irgendwelchen Widersprüchen in der Bibel. Das Problem liegt in den Widersprüchen unseres eigenen Herzens. Da liegt das Problem. Dementsprechend gestalteten diese Spötter ihren Lebenswandel nach dem Lustprinzip, ihren eigenen Begierden nachgehen, so heißt es hier. Sie versprachen, wie es in Kapitel 2, 19 auch von diesen Irrlehrern heißt, anderen Freiheit und waren doch Knechte des Verderbens. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich einmal ein Gespräch hatte mit einem Mann. Wir hatten damals einen Büchertisch im Ruhrgebiet. Und da kam jemand immer wieder mal vorbei und eine Mitarbeiterin hat sich lange mit ihm unterhalten und irgendwann wurde mir das ein bisschen zu viel. Da habe ich mich eingeschaltet und habe zu ihm gesagt, wissen Sie, worin Ihr Problem liegt? Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, sagt Gottes Wort. Da sagte er, Sie haben recht. Ne? Er kam mir tatsächlich recht. Und das ist das Problem. Diese Menschen, diese Spötter lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und das war der eigentliche Grund dafür, dass sie die Botschaft vom Kommen des Herrn, den einen zur ewigen Seligkeit, den anderen zum Gericht, zur Verdammnis, ablehnten. Damit haben wir nichts zu tun. Ihr Argument, mit dem sie ihren Spott begründeten, war also lediglich vorgeschoben. Wie lautete ihr Argument? Und sie sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und genau das kann man auch heute hören, wenn es heißt, inzwischen sind 2000 Jahre vergangen und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Was soll das Ganze? Es hat sich doch nichts geändert. In den ganzen Jahrhunderten ist immer dasselbe geblieben. Und jetzt nehmen wir die Dinge selbst in die Hand. Ne? Jetzt schaffen wir eine neue Welt. Dem christlichen Glauben ist es offenbar nicht gelungen und dieser Jesus ist nicht wiedergekommen. Jetzt machen wir es. Und wenn diese Spötter behaupteten oder behaupten, dass sich ja in dieser Welt von Anfang an nichts geändert hat, dann irren sie sich gewaltig und leugnen offensichtlich ganz bewusst die geschichtlichen Tatsachen, von denen uns die Bibel berichtet. Denn sie wollen nichts davon wissen. Sie wollen nichts davon wissen. Dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch, nämlich durch Gottes Wort, in der Sintflut vernichtet. Die Welt, die Menschen auf dieser Erde sind damit gemeint. Sie wollen nichts davon wissen. Auch damals, zur Zeit Noahs, sah es so aus, als hätte sich in dieser Welt und würde sich auch in dieser Welt nichts verändern. Gott hatte diese Welt geschaffen durch sein Wort, er hat sie erhalten durch sein Wort, Und dabei bleibt es auch. Und doch, schreibt Petrus, dennoch wurde damals die Welt durch Gottes Wort in der Sintflut vernichtet. Und so wird es auch in Zukunft gehen, fährt er fort. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer. Nicht mehr durch Wasser, durch das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Auch damals, zur Zeit Noahs, wollten die Menschen dem Wort Gottes, das Noah predigte, nicht glauben. Noah wird bezeichnet in Kapitel 2 dieses Briefes als Prediger der Gerechtigkeit. Sie glaubten ihm nicht. Viele Jahre ging ins Land, in denen er den Menschen mitteilte, Gott hat mir deutlich gemacht und klar gesagt, es wird ein schreckliches Gericht über diese Welt kommen, durch eine Sintflut. Das war ihnen lächerlich, ne? Sie spotteten darüber. Ja. Sie glaubten nicht. Und so lesen wir in der Endzeitrede Jesu, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns in Zukunft. Wie es damals war, so wird es auch in Zukunft sein. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Alles nicht verwerfliche Dinge. Ne? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Aber sie gingen so ganz im Sichtbaren in dieser Welt auf. Das war ihr großes Problem, das sie hatten. Und deshalb konnten sie nicht glauben an das, was Noah ihnen predigte. Und sie achteten es nicht. Bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Wenn wir das so lesen, ist das nicht eine Beschreibung unserer Tage, unserer Zeit? Ganz gewiss brauchen wir uns gar keine große Mühe zu geben, hier eine Parallele zu ziehen. Sie ist einfach da. So ist das in dieser Welt, einer Welt des Materialismus, besonders hier im Westen. Ich las einmal, dass in Japan keine offene Tür ist für Gottes Wort. Warum? Weil die Menschen sehr materialistisch orientiert sind dort. Die Dinge dieser Welt können uns so in Beschlag nehmen, dass das Wort Gottes in den Hintergrund rückt, die Liebe zu Jesus erkaltet, die großen Wahrheiten des Evangeliums einen langweilen, man viel mehr Interesse zeigt an irgendwelchen Dingen in dieser Zeit und Welt. Es gibt natürlich Dinge, mit denen wir uns zu beschäftigen haben, Dinge irdischer Natur, aber tun wir sie im Namen Jesu zur Verherrlichung Gottes, suchen wir in allem ihn, auch in den alltäglichen Dingen unseres Lebens. Suchen wir wirklich ihn in all diesen Dingen? Rechnen wir mit ihm? Vertrauen wir ihm? Sind wir ständig in Verbindung mit unserem Herrn? Das ist doch die Frage. Ihr Lieben, wir wollen uns in Christus Jesus, durch seine Gnade und in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht einschüchtern lassen von den Spöttern in unserer Zeit, nicht beirren lassen vom Spott derer, die aus niedrigen Beweggründen das Wort Gottes verachten und dem schrecklichen Gericht Gottes entgegengehen. Wir wollen uns nicht beirren lassen. Die Bibel hat immer noch Recht behalten. Und so wird es auch in Zukunft sein. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was sollen wir tun? Zu Gericht sitzen über diese Spötter? Nein. Wir wollen viel mehr Leid tragen um sie und darum beten, dass doch noch einige von ihnen zur Besinnung kommen und Gott die Ehre geben. Mir fiel dabei das Beispiel von Eta Linnemann ein, eine ehemalige Professorin der Theologie, total liberal. Und dann kam sie auf den rechten Weg und wurde bibelgläubig. Das gibt es immer noch. Und damit wollen wir doch rechnen. Wir wollen Leid tragen wegen dieser Menschen, die so sehr in die Irre gehen und auch andere in die Irre führen. Leid tragen und darum beten, dass sie zurechtkommen, zur Besinnung und zum Glauben an den Jesus Christus, an das Wort Gottes, das absolut zuverlässig ist. Mögen wir auch um Jesu Willen einiges zu leiden haben, ihr Lieben, das bleibt nicht aus, so wollen wir doch in der Vorfreude auf das Kommen unseren hochgelobten Herrn preisen und loben und auf das prophetische Wort achten, wie Petrus schreibt in Kapitel 1, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ein ernstes Wort, das du uns heute zu sagen hattest. Gib Gnade, dass es uns bewegt, dass es sich mit uns befasst, dass wir deine Stimme, die Stimme des guten Hirten darin vernehmen und dass wir uns freuen können darüber, dass wir ein festes Fundament in unserem Leben haben. Das ist dein Wort, dein wunderbares Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Ach Herr, wir sind reiche Leute, wirklich reiche Leute. Und darüber hinaus versorgst du uns auch noch mit irdischen Gütern. Womit haben wir das verdient, Vater im Himmel? Wir sind es nicht wert, dass du so gut mit uns umgehst, im Gegenteil. Und so preisen wir dich in dieser Stunde und freuen uns auf den Tag deines Kommens, Herr Jesu. Amen.